Der Text heute Morgen ist vorgegeben in diesem Heft. Ich hoffe, ihr kennt es und habt schon mal reingeschaut. Und zwar, heute Morgen ist vorgegeben der Missionsbefehl. Ich lese den Text aus Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bin bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Der erste Predigteil hat zwei Punkte. Das eine ist Mission vor der Haustür und das zweite ist, Jesus Christus hat die absolute Macht. Der erste Punkt, Mission vor der Haustür. Es geht ja um Mission heute und diese Woche. Die deutschen Missionsgesellschaften senden normalerweise ihre Missionare hinaus in die Welt, bis hin zu entlegensten Gebieten. Denken wir einmal an, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Hermann Ellmann. Der war Missionar, der war auch im Busch gewesen und der hat 1959 hat er die Kapelle im Buchhellertal, Burbach unten, hat er gebaut und dort finden heute noch Gottesdienste statt, auch in seinem Namen. Dann kennen wir Samuel Epp, geht nach Paraguay mit der ganzen Familie, um dort zu missionieren. Oder denken wir an die Missionare der MSOE, an Uli Hofius mit dem OAC. Und da gibt es noch viele andere, die in die weltweite Mission hinausgegangen sind. Oder da gab es einen Film, der lief jetzt in den letzten Jahren, Dschungelkind. Habt ihr vielleicht gesehen? Der Missionar Klaus Kügler, der ging mit seiner Familie 1977, ging der nach West-Papua, um dort bei dem Volk der Fayus dort zu missionieren. Das war ein ganz toller und aufregender Film. Und denken wir auch daran, dass Missionare teils unter Lebensgefahren das Wort Gottes weitergeben. Oder Rainer Czombowski, verbunden mit der Mission Indi Camino, der war auch im Dschungel unterwegs, missionarisch. Und heute predigt er ja auch im Namen des Verbandes, auch bei uns. Und er startet jetzt mal kürzlich, das ist ein paar Wochen her, da hat er genau diesen Text. Und da startete er mit den Worten, und zwar: Herzlich möchte ich euch grüßen, liebe Missionsfreunde. Und dann fragte er: Ist das eine gute Anrede, Missionsfreund? Und dann sagte er: Eigentlich nein. Ihm wäre es lieber, wenn er sagen könnte: Liebe Missionsgeschwister. Denn er meint, weil eine Freundschaft aufgelöst werden könnte und bei Geschwistern lebt man zusammen. Das ist unauflösbar. Geschwister gehören zusammen, gehen durch dick und dünn, auch in gefährlichen Zeiten. Und dann sagte er: Ich hoffe, dass ich heute sagen kann, liebe Missionsgeschwister. Und ich hoffe, dass ich es auch hier sagen kann, liebe Missionsgeschwister. Ich bin selbst seit vielen Jahren ehrenamtlicher Missionar bei den Gideons. Weltweit sind wir unterwegs mit über 250.000 Mitgliedern in 199 Ländern, verteilen in 109 Sprachen die Bibeln. Pro Jahr werden in etwa 50 Millionen Bibeln verteilt, in Deutschland pro Jahr ungefähr 600.000. Dabei sprechen wir mit den Menschen über Jesus Christus, wir hören zu, machen Seelsorge, geben Zeugnis und beten für sie, falls sie das wünschen. Und jetzt kommen wir zu einem ernüchterten Kapitel der Christenheit, und zwar Deutschland, was über viele Jahrhunderte christlich geprägt war und auch so lebte, ist mittlerweile zum Missionsland geworden. Kürzlich stand ein Artikel in der Siegener Zeitung über Georg Betzing, den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, und er sagte, und ich fand es wirklich mal toll und mutig, dass er das so treffend gesagt hat. Und zwar, er sagte, Der Mitgliedsverlust ist rasant, die gesellschaftliche Bedeutung schwindet. Ein paar Zahlen erstmal dazu. Im Jahre 2022 waren es schon beängstigende 902.000 Kirchenaustritte. In einem Jahr steigende Tendenz. Allein in der evangelischen Kirche davon 380.000. Gründe werden angeführt, und zwar fehlende Mitgliederbindung, Gleichgültigkeit gegenüber der Kirche, Unzufriedenheit mit der Institution Kirche oder ich glaube nicht mehr an Gott oder ich glaube nicht an Gott. Und Betzing sagte weiter, und der Satz, der ist sehr prägnant, und er sagte, die Mehrheit der Bevölkerung ist kaum noch religiös ansprechbar. Wir sind nicht am Ende, aber eine ganz bestimmte Form der Kirche neigt sich dem Ende zu. Und da meint er Deutschland. Die Bevölkerung, sagt er, ist religiös kaum noch ansprechbar. Ein erschreckender Satz, der auch uns zu denken geben sollte. Deutschland braucht wieder selbst Missionare, die auf die Straße gehen, die Gottes Wort verbreiten. Soweit sind wir mittlerweile gekommen. Und in diesem Heft stand auch bei der Einleitung Folgendes. Da war ein Mädchen zu Gast, ein Mädchen aus Südamerika zu Gast in Deutschland bei einer Familie. Die besuchten einen Gottesdienst und hinterher sagte sie, dieses Mädchen aus Südamerika, ihr tut ja gar nichts. Ihr geht nicht zu den Menschen. Unsere Gemeinde in Ecuador kümmert sich um Arme und erzählt anderen von Jesus. Ähnliches berichten auch andere ausländische Christen, nachdem sie Deutschland besucht hatten. Deshalb ist es gut, wenn wir uns diese Woche intensiv dem Thema Mission widmen, dafür beten und dass wir uns auch persönlich Gedanken machen, wie wir selbst missionarisch etwas tun können. Unter dem Motto Mission vor der Haustür. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus Christus hat die absolute Macht. Wenn wir an Macht denken, denken wir vielleicht zuerst an die Mächtigen dieser Welt, unter anderem den Präsident der USA. Er ist der Herr über die stärkste militärische Macht auf der Welt. Doch seine Macht ist begrenzt. Wenn der Senat oder das Repräsentantenhaus seine Vorschläge zerpflücken oder ablehnen oder Gelder verweigern, dann kann er auch nichts machen. Da gab es noch andere Mächtige auf der Welt, Hitler, Stalin, Napoleon und und. Sie alle stießen an ihre Grenzen. Sie merkten, ihre Macht reicht nicht aus. Selbst der Teufel hat nur begrenzte Macht, und zwar die Macht, die Gott ihm zugesteht. Und es gibt einen, der die absolute, unbegrenzte Macht hat, und das ist Gott selbst. Jesus Christus sagt in Matthäus 10 über seinen Vater im Himmel, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, also seinen Vater, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Den sollen wir fürchten, und das ist auch wichtig, Ehrfurcht und Demut vor diesem allmächtigen Gott. Ein Kommentator sagt, die Jünger sollten nicht Menschen fürchten, sondern Ehrfurcht vor Gott haben, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Das ist der größte Verlust, ewige Trennung von Gott, von Christus und von der Hoffnung. Geistlicher Tod ist ein Verlust, der nicht zu vermessen ist und ein Verhängnis, das man um jeden Preis vermeiden muss. Er sagte, der Kommentator, dass die Worte ihn erinnern an John Knox, der lebt im 15. Jahrhundert oder im 16. Jahrhundert, dessen Grabspruch lautet, hier liegt einer, der Gott so sehr fürchtete, dass er nie einen Menschen fürchtete. Ein interessanter Spruch. In Matthäus 28 sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und damit meint er, dass Gott ihm alle Macht übergeben hat. Er hat alle Macht. Oder in Johannes 10 steht, sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wer an den Sohn Gottes glaubt und ihm nachfolgt, ist gerettet und geht nie mehr verloren. Weder hier auf Erden noch später in der Ewigkeit. Und die dauert nur mal ein bisschen länger als unser Erdenleben. Und keiner ist in der Lage, die Gläubigen von ihm zu reißen, weil Gott die alleinige Macht hat, die absolute Herrschaft. Und alles ist ihm untergeordnet. Und Jesus sagt ganz eindeutig, dass zwischen ihm und seinem Vater kein Unterschied ist. Ich und der Vater sind eins, so sagt er. Und wenn der Jesus Christus wiederkommen wird, dann in absoluter Macht. Denn in der Offenbarung 19 steht, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden. Sie waren bekleidet in weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt in die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Er ist der allmächtige Gott. Dritter Punkt, der Missionsbefehl. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Soweit der Missionsbefehl. Jede Medaille hat immer zwei Seiten. Da gibt es diese schöne Seite, die glänzend ist. Und da gibt es auf der anderen Seite die Rückseite, die nicht so toll ist. So ist es auch bei der Mission. Da gibt es die schöne Seite, wo Menschen zum Glauben kommen, sich bekehren, errettet werden. Aber da gibt es auch die unangenehme Seite, wo Missionare wegen ihrem Glauben verfolgt, gefoltert, getötet werden, wo es Schwierigkeiten gibt, der Weg steinig ist, wo es Probleme gibt. Und wo Gott abgelehnt wird. Von der unschönen Seite hier in Deutschland möchte ich euch mal ein bisschen erzählen. Wir werden zwar nicht verfolgt, aber der Wind bläst uns ganz schön manchmal hart ins Gesicht und es entwickelt sich immer mehr zum Sturm. Vor einigen Jahren, ich gehe mal in ein Flüchtlingsheim, war in Lindenberg bei Freudenberg, waren 15 bis 20 Flüchtlinge, um denen Gottes Wort zu bringen. Und der Hausmeister und der Betreuer von denen, als der mich sah, fauchte der mich nur an. Ich weiß, was sie hier wollen. Sie wollen missionieren und das wollen wir hier nicht haben. Das wollen wir hier nicht haben. Ja, und das war ihm ernst. Immer mehr Schulen lehnen sogar eine geschenkte Bibel ab. Die wollen nicht mehr, dass wir dorthin gehen, Bibeln verteilen, obwohl die Bibel, und das ist so, zum Lehrmaterial gehört. In den Schulen, die gehört zum Lehrmaterial. Und wir wollen ja nur schenken. Wenn wir nicht sagen dürfen, dann sagen wir auch nichts. Dann geben wir einfach die Bibel nur weiter, und zwar nur an den oder an die, die eine Bibel haben wollen. Aber selbst das lehnen die ab mit den Worten, Mission unerwünscht. Zunehmende Tendenz. Die Kanadier sind da schon einen Schritt weiter. Erzählte mir mal einer von den Gideons aus Kanada. Seit der Regierung von Obama sind für Missionen, für Bibeln verteilen, die Schulen bei denen komplett geschlossen. Die dürfen da gar nicht mehr rein. Auch nicht mehr vorne vor. Und Deutschland geht immer mehr den Weg der Kanadier. Auf einer Raststätte, wir verteilten dort Bibeln, da kam ein Bus. Die Leute stiegen aus und da haben wir den Bibeln geschenkt. Da kam der Busfahrer an Und er wollte das nicht haben. Der Busfahrer störte das, dass wir den seinen Gästen Bibeln verteilten. Und dann rief er die Polizei, um uns anzuzeigen. Aber das Interessante war, seine Gäste nahmen gerne die Bibeln an. Ein Taggerfahrer, der lehnte nicht nur die Bibel ab, sondern störte es, dass wir anderen eine geben wollten. Der verfolgte uns und lautstark versuchte er, andere davon abzuhalten, die Bibel zu nehmen. So etwas Ähnliches hat Angelo Weiß in Siegen erlebt. Da war jetzt vor 2 Jahren, war dort auf der Siegener Platte, war dort die Mission mit Jesus zu neuen Ufern. Das war in der Nähe vom Café Extrablatt. Dort waren die Lautsprecher und er, eine wunderbare Botschaft hat er dort weitergegeben. Und da waren ganz viele Leute, die tranken dort Kaffee und einen störte das so gewaltig, der brüllte nicht nur, der sollte aufhören, sondern der ging auch hinter vorne an das Mikro und meinte, er sollte doch ihn nicht bei seinem Kaffee, bei seinem Bier mit so etwas stören. Ja, aber Angelo Weiß ließ sich nicht aufhalten. Der sagte, komm doch nachher vorbei, wir reden mal ganz in Ruhe darüber, ich lade dich ein. Wie ein begossener Pudel ging der dann ab und Angelo Weiß konnte weitermachen. Ein ungläubiger Nachbar sagte mir mal, du glaubst doch nicht an so einen Blödsinn. Und wegen dem Glauben war schon alles dabei, Hausverbot, Redeverbot, Freunde verloren, beschimpft, gemieden und, und. Vielleicht stellt sich jetzt einer die Frage, warum macht ihr das überhaupt? Warum lasst ihr euch beleidigen, beschimpfen oder bepöbeln? Warum tut ihr das? Warum geht ihr da raus? Die Antwort ist einfach, weil es sich lohnt, weil es für unseren Herrn ist. Weil die errettet werden können durch die wunderbare Liebesbotschaft. Und Ablehnung gehören nun mal dazu. Denn Jesus sagt uns in Lukas, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und Jesus sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Hat nicht der Herr Jesus Christus das verlorene Schaf aufgesucht? War er nicht auch gnädig zu denen, die ihn ablehnten? Ging er nicht zu denen, die ungerecht und Sünder waren? Er ist der barmherzige Samariter und kümmert sich um die Notleidenden, wo anderen einen großen Bogen drum machen. Will er nicht, dass jeder Mensch gerettet wird und dass keiner verloren geht? Und wenn ausländische Glaubensgeschwister, jetzt sage ich Glaubensgeschwister, unter Lebensgefahr missionieren, warum sollten wir hier ängstlich sein? Doch, und das soll nicht verschwiegen werden, gibt es viele gute Begegnungen mit tollen Gesprächen und Bekehrung. Und wir spüren immer wieder die Hand Gottes, wie er das lenkt, wie er Türen öffnet. Von einer tollen Begegnung möchte ich mal berichten. Eine einfache Bibelverteilung. Da stand eine Frau an der Raststätte. Ja, sie nahm die Bibel nicht an, weil sie sagte, ich habe eine zu Hause. Aber ich kann sie gerne mitnehmen wegen meiner Tochter. Und da sah ich ihre Finger. Und die Finger waren total zerfurcht. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Die waren kaputt bis hinten gegen. Und da sage ich, was haben Sie? Und dann erzählte sie von ihrem Leid. Das Schlimmste für sie war, dass die Leute dachten, das ist ansteckend und keiner traute, sie anzupacken. Dann litt sie ganz besonders. Und sie sagte, letztes Jahr wollte ich schon in die USA, ich bin bald nicht reingekommen, weil ich habe ja kaum noch Fingerabdrücke und ich muss sie dann abgeben da am Gate. Und ich will wieder dahin und ich weiß nicht, wie es geschehen soll. Aufgrund meiner Erfahrung konnte ich ihr einige Tipps geben. Aber da fiel mir ein, sollst du für die Frau beten oder nicht? Eine Frau, die glaubt, die schon betet und dann so leidet. Und Gott sagte, tu es. Bete jetzt hier für diese Frau. Und dann sagte ich, darf ich für sie jetzt beten? Und sie sagte, ja. Nach dem Gebet machte ich die Augen auf. Sie hatte Tränen in den Augen. Dann sagte sie einen Satz, darf ich sie drücken? Dann sagte ich, ja, das dürfen sie. Und merkte, Jesus Christus hat ihr Herz berührt Und das ist so toll. Und das sind diese bewegenden Erlebnisse, die man immer wieder hat, wenn man rausgeht, mit Jesus dafür betet. Und das ist so super. Punkt 4. Gottes Wort ist die Wahrheit. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater im Himmel als schon der eine Satz sagt die ganze Wahrheit, denn es gibt nur einen Weg zum Himmel. Wird frei werden. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ausdrücklich dem Herrn Jesus Christus hingegeben hat. Wer wahren Glauben hat, auf den trifft Lehre bleibt. Er wendet sich nicht davon ab. Ein Jünger wird nicht gerettet, weil er gerettet ist. Ein ganz toller Satz. Er sagt weiter, allen wahren Jüngern wird verhaftet. Machen. Die Juden kannten die Wahrheit nicht. Sie waren auf schreckliche Weise gebunden. Sie befanden sich unter der Knechtschaft von Unwissenheit, Irrtümern, Sünde, Gesetz und Aberglauben. Diejenigen, die den Herrn Jesus wirklich kennen, sind von der Sünde befreit. Sie wandeln im Licht und werden vom Heiligen Geist Gottes geleitet. Und der Jesus Christus will, dass wir die Wahrheit hinaustragen. Er will, dass die Menschen frei werden von der Sünde, frei von dem Irrglauben und frei werden von dem Gericht. Und er verspricht uns, wenn wir hinausgehen, wird er bei uns sein. Er wird uns nicht alleine lassen, selbst wenn wir in Bedrängnis kommen. Er ist dann bei uns. Und er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Eine irrige Annahme, sage ich mal so, ist, dass man bei Missionaren immer davon ausgeht, dass sie besonders ausgebildet sein müssen. Dass sie vielleicht Theologie studiert haben müssen. Und ich sage, nein, der Glaube reicht. Sehen wir uns doch seine Jünger von damals an. Was waren das für Leute, die Jesus berufen haben? Das waren einfache Leute. Das waren keine geschulten Schriftgelehrten. Das waren keine Männer, die jahrelang studiert hatten. Das waren Fischer, Zeltmacher, Schreiner, aber es waren gläubige Menschen, die den Herrn liebten, die alles für ihn gegeben haben. Es waren Menschen, denen der Herr alles bedeutete, deren Glaube das Wesentlichste war in ihrem Leben. Und diese Jünger gingen vor die Haustür, sie gingen zu dem Volk Israel. Darum gilt der Missionsbefehl auch uns, die wir glauben. Denn Mission vor der Haustür kann jeder betreiben. Sei es beim Nachbarn, sei es beim Nächsten, sei es beim Versicherungsmann, sei es beim Milchmann, sei es beim Postboten. Jedem kann man von Jesus erzählen. Die Menschen draußen müssen die errettende Botschaft erfahren. Sie müssen wissen, dass sie ohne Jesus verloren sind. Sie müssen die Wahrheit erfahren. Lasst uns heute dafür beten. Dass sich viele Menschen finden, die Mission vor der Haustür machen wollen. In Matthäus 9 sagt Jesus, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und dafür können wir heute beten. Und es ist so einfach, eine Bibel zu verschenken. Da brauche ich noch nicht mal viel zu sagen. Ich nehme eine Bibel und sage einfach, darf ich Ihnen oder dir eine Bibel schenken? Da sagt er ja oder nein. Aber man kann dann mit ihm reden. Es gibt oft ein Gespräch. Auch selbst wenn die ablehnen. Aber wer ablehnt, ist manchmal ehrlich. Da kann man mit ihm darüber reden. Da kann man von Jesus erzählen. Da kann man erzählen, wie man selbst von Jesus denkt und was Jesus einem bedeutet. Und darauf kommt es drauf an, authentisch zu sein. Nicht vorgegebene Sätze zu, nein, authentisch Jesus seine Liebe weiterzugeben. Deswegen ist da hinten auf dem Stuhl ein Karton. Den spende ich heute. Da sind 100 Bibeln drin. Und ich hoffe, ich bitte, ich wünsche, dass jeder kräftig reingreift. Mit dem Gedanken, die missionarisch zu verschenken, zu verteilen, weiterzugeben. Und dass der Karton hinter leer ist. 100 Stück sind da drin. Ja? Und wir sind über 20 Leute, das sind für jeden 5. Das muss doch zum Machen sein. Und dann betet bei jeder Übergabe. Vorher betet, Herr, schenke mir ein Gespräch. Schenke mir jemanden, der die Bibel nimmt. Das kann der Schornsteinfeger sein oder wie auch immer. Und das ist so toll. Und ihr werdet euch wundern, was ihr alles erlebt mit unserem Herrn. Und dann könnt ihr auch gucken, die ersten zwei Seiten. Da wird immer gesagt, das ist ganz toll. Da stehen dann so Begriffe drin, wie Erschöpfung, Feinde, Freiheit und. Und dahinter ist die passende Bibelstelle angegeben. Da könnt ihr sagen, guckt mal hier, wenn ihr traurig seid oder wie auch immer. Und das ist immer eine wunderschöne Hilfe für Menschen, in der Bibel auch die passende Stelle zu finden. Und ganz hinten, die letzten zwei Seiten, sage ich immer, sind die besten. Dort wird erklärt, worum es geht, um Gottes Liebe, die Frage der Schuld, Gottes Angebot, Gottes Hilfe, Gottes Zusage. Aber auch ein Übergabegebet, das ist vorformuliert. Wenn einer jetzt da steht, der kennt Jesus noch nicht und sagt, ich will beten, der findet in dem Gebet eine Hilfestellung und die ist so toll. Und dann steht ganz unten drunter, eine Kirchengemeinde aufsuchen oder eine evangelische Gemeinde aufsuchen. Und zwar, wer zum Glauben kommt, der will ja unter Glaubensgeschwister sein. Deswegen der Hinweis, dass er bitte in eine evangelische Gemeinschaft oder Kirche gehen soll, der steht auch dort drunter. Und darum segnet der Herr euch und jede Bibelübergabe. Amen.
Und mit dem Wort aus Philipper 4, den Versen 4 bis 7, wollen wir unseren Gottesdienst abschließen und uns dabei unter den Segen Gottes stellen. Dort heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.